Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.
Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Guten Abend und herzlich willkommen hier auf Radio LoRa 92,4. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben beim Phonstudio des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Ich bin Klaus Eutin und begleite Sie durch unsere Sendung. Was haben wir heute auf dem Programm stehen? Als Schwerpunktthema haben wir uns diesmal ausgesucht, das Thema Gentechnik und die damit verbundenen Gefahren. Hier kommt zu Wort Harald Nestler. Er ist vom Umweltinstitut München und die Ulrike Adio. Sie ist von der Organisation Zivilcourage. Dann haben wir noch einen Beitrag über ein herbstliches Thema. In den letzten Wochen waren ja die motorbetriebenen Laubbläser sehr stark im Einsatz. Was die Münchner davon halten und welche Position der Bund Naturschutz hierzu einnimmt, hören Sie dann in einem kurzen Beitrag im Laufe der Sendung. Und zum Schluss haben wir dann noch Veranstaltungstipps. Ich habe mal drei Veranstaltungen rausgepickt vom Bund Naturschutz. Einerseits zwei Ausflüge in die Natur und einen interessanten Vortrag zum Thema Olympia 2018 und die ablehnende Haltung des Bund Naturschutzes zu diesem Mammutereignis. Jetzt kommen wir gleich zu Anfang zu unseren Umweltnachrichten, diesmal gesprochen von unserer Kollegin Linnea Streit.
Radioaktiv verseuchte Lebensmittel. 24 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl herrscht bei den Regelungen für radioaktiv verseuchte Lebensmittel in Europa immer noch Chaos. Das berichtet Zeit Online. So wird zum Beispiel das Fleisch von Wildschweinen in Deutschland ab einer radioaktiven Belastung von mehr als 600 Becquerel pro Kilogramm vernichtet. In England dagegen darf Fleisch mit bis zu 1000 Becquerel verkauft werden. Und in Schweden wird Wildbret in Verkehr gebracht, das mit bis zu 1500 Becquerel belastet ist. Dieses Grenzwertchaos ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die für den Menschen verträgliche Dosis nach den Ernährungsgewohnheiten festgelegt wird. Hier gilt als Faustregel, was seltener auf den Tisch kommt, darf tendenziell stärker strahlen. Deshalb gilt zum Beispiel für Wild in Schweden ein höherer Grenzwert. Auch die Sicherheitsmarge wird von Land zu Land unterschiedlich berücksichtigt. So sagen die unterschiedlichen Regelungen in Europa am Ende weniger über die Gefährlichkeit belasteter Lebensmittel aus, als vielmehr über die Sensibilität der jeweiligen Bevölkerung. Vernetzung und Erhalt der biologischen Vielfalt. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Ursula Heinen-Esser, hat dazu aufgerufen, die zunehmende Isolierung der Rückzugsgebiete von Tieren und Pflanzen zu reduzieren. Bei der Eröffnung des Dialogforums Biotopverbund sagte Heinen-Esser, die Vernetzung der ökologisch wertvollen Gebiete in einem wirksamen Verbundsystem sei von großer Bedeutung. Wie aus der Meldung des Bundesamts für Naturschutz weiter hervorgeht, dürften dabei Grenzen zwischen Bundesländern keine Hürde darstellen, betonte die Staatssekretärin. In Deutschland sind immer noch ein Drittel aller Tierarten und ein Viertel aller Pflanzenarten gefährdet. Drei Viertel der natürlichen und naturnahen Lebensräume sind bedroht. Ein Grund für den Verlust an Vielfalt ist der anhaltende Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Dadurch werden naturnahe Lebensräume zerschnitten oder ganz vernichtet. Die Fachtagung Dialogforum Biotopverbund ist ein Teil der nationalen Strategie zur Sicherung der biologischen Vielfalt. Diese Strategie hat die Bundesregierung 2007 beschlossen. Sie bildet den Kern der Naturschutzpolitik in Deutschland. Deutsche Autofahrer haben Urwald im Tank. Warum sind deutsche Autofahrer an der Vernichtung von Urwäldern beteiligt? Der Grund ist einfach. Dem Dieselkraftstoff werden laut Beimischungsgesetz 7% Agrodiesel zugesetzt, worin Palm- und Sojaöl enthalten sind. Für die Herstellung der Öle werden in Indonesien und Argentinien Urwälder gerodet und Plantagen angelegt. Trotzdem fördert die Bundesregierung aktuell die Nachfrage von Agrosprit. Das kürzlich verabschiedete Energiekonzept der Regierung sieht vor, im Jahr 2050 schon 85% des Kraftstoffes aus Agrosprit zu decken. Wie aus der Meldung der Umweltorganisation Greenpeace hervorgeht, wird in Indonesien jede Minute eine Regenwaldfläche der Größe von 5 Fußballfeldern für Plantagen zerstört. Besonders dramatisch für das globale Klima ist die Zerstörung der indonesischen Torfwälder. Diese Wälder mit meterdicken Torfböden speichern große Mengen an Kohlenstoff. Bei der Rodung und Trockenlegung gast der Kohlenstoff dann aus und trägt somit zur Klimaerwärmung bei. Weitere Informationen zum Thema Landraub für Agrosprit hat der Bund Naturschutz in München unter www.bn-münchen.de im Bereich Klima zusammengestellt.
Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema Gentechnik und die damit verbundenen Gefahren kommen, ein Hinweis auf unsere Internetseite. Die finden Sie unter bn-münchen.de und dort im Fokus stehen 3 Themen. Einerseits das Thema S-Bahn retten, jetzt gegen den Tieftunnel einwenden. Das bedeutet, dass der Bund Naturschutz sich gegen die 2. Stammstrecke der S-Bahn ausspricht und für den Ausbau des schon vorhandenen Südrings. Sie können also hier bis Ende diesen Monats Einwendungen machen gegen die 2. Stammstrecke. Klicken Sie einfach auf Mehr zum Thema. Und dort erhalten Sie dann nähere Informationen, was die Position des Bund Naturschutzes angeht und Hinweise, wie Sie eine Einwendung gegen dieses Projekt machen können. Dann ein Hinweis, wie Sie aus der Atomenergie persönlich aussteigen können. Die Laufzeiten sollen laut Bundesregierung zwar verlängert werden, aber wenn Sie sagen, ich mache meinen Ausstieg selber, dann klicken Sie auf Ausstieg selber machen, mehr zum Thema und dort bekommen Sie Hinweise, wie Sie in wenigen Minuten Ihren Stromanbieter wechseln können und dann statt Atomstrom nur noch Ökostrom beziehen. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Facebook-Aktivitäten. Wir sind seit jüngstem jetzt auch auf Facebook zu finden. Und wenn Sie selber diese Plattform nutzen, dann können Sie hier mehr dazu finden. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch auf Facebook ein Fan vom Bund Naturschutz Kreisgruppe München werden.
Das ist Politik. Du sitzt auf was und gibst es niemals her, auch wenn du selber gar nicht alles brauchst. Karl Ameri.
LoRa München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Und jetzt, wie angekündigt, zu unserem Schwerpunktthema Gentechnik und die damit verbundenen Gefahren. Wir haben zwei Interviewpartner. Einerseits die Ulrike Adio von der Organisation Zivilcourage und den Harald Nestler. Er ist vom Umweltinstitut in München. Den hören wir jetzt gleich am Anfang. Das Gespräch führte der Anton Rauch, ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, im Rahmen des Hoffestes auf einem Forum mit ihm. Und was Harald Nestler zum Thema Gentechnik zu sagen hat, das hören wir jetzt.
Und es geht uns darum, das Thema Gentechnik fortzuführen. Und dieses Thema wollen wir hier vertiefen. Gentechnik, Gentechnologie in der Landwirtschaft. Und bei mir ist ein ausgewiesener Experte zu dem Thema, Harald Nestler vom Umweltinstitut in München, der auch ein bisschen daran erinnern will, wie dieses Thema eigentlich in den letzten Jahren stärker geworden ist und welche Verheißungen eigentlich mit der Gentechnik verbunden waren. Harald Nestler.
Ja, vielen Dank. Ja, es war ja so ein bisschen das Thema heute auch, sich damit so die Frage, wem nützt die Gentechnik und wer trägt möglicherweise das Risiko und die Kosten dieser Technik. Und wenn ich mich zurückerinnere, das Umweltinstitut befasst sich jetzt mit Gentechnik eigentlich seit Ende der 80er Jahre. Anfang der 90er Jahre kamen die ersten Freisetzungen genmanipulierter Nutzpflanzen. Die allererste, das war eine genveränderte Zuckerrübe. Damals gab es zur Gentechnik auch noch die Erörterungsverfahren, ganz ähnlich dem Atomrecht. Die wurden aber dann nach der zweiten Freisetzung eingestellt, weil die waren zu peinlich, sowohl für die Antragsteller wie für die Genehmigungsbehörde. Da ging es dann um die Freisetzung dieser ersten Pflanzen. Und damals wurde versprochen, Gentechnik, die wird den Hunger bekämpfen. Gentechnik wird den Einsatz der Pflanzenschutzmittel verringern. Gentechnik wird die Landwirtschaft eigentlich ökologisieren. Wir haben damals in den Erörterungsverfahren eingebracht, nein, die Gentechnik ist vor allem dazu gedacht, die Profite der Konzerne zu maximieren. Gentechnik ist dazu gedacht, Pflanzen und Saatgut zusammen im Doppelpack mit Spritzmitteln zu verkaufen.
Aber damals, der Spritzmitteleinsatz, der hätte ja verringert werden sollen, wenn man sagt, bestimmte Pflanzen, die durch Gentechnik einfach die Eigenschaft haben, dass sie von diversen Pilzkrankheiten nicht mehr befallen werden können oder dass sie gegen andere Schädlinge widerstandsfähig sind, die brauchen gar nicht mehr so viel Pflanzenschutz. Also eigentlich hätte es den Chemieeinsatz deutlich verringern sollen.
Ja gut, sollen, man hat davon geredet und versprochen, wenn man sich anschaut. Damals wird er als Hirngespinst bezeichnet, dass wir gesagt haben, von den Gentechnikgegnern, dass Spritzmittel und Saatgut im Doppelpack verkauft wird. Wenn wir uns heute die Realität anschauen, 80% aller weltweit angebauten genveränderten Pflanzen haben eine Toleranz gegenüber Spritzmitteln. Das heißt, die sind resistent gegenüber dem Gift der Firma, die es verkauft. Und alle anderen Pflanzen auf dem Feld gehen eben ein. Es ist für den Bauern natürlich erstmal praktisch, ein Spritzmittel, ein Saatgut und alles andere ist weg. Das Ergebnis ist aber, dass natürlich immer mehr von diesem Spritzmittel gebraucht wird und dass vor allem auch die Pflanzen natürlich entsprechende Resistenzen entwickeln. Dadurch auch der ökonomische Vorteil für die Bauern in Frage steht, aber die Hersteller machen natürlich ein prima Geschäft. Und das Risiko von dem Ganzen tragen natürlich wir alle. Gerade in Amerika findet eigentlich ein riesen Feldversuch statt, was passiert, wenn Menschen über längere Zeit genveränderte Pflanzen essen.
Und was passiert?
Ja, bis jetzt sind die Auswirkungen in Amerika so noch nicht zu sehen, aber es schaut auch keiner hin. Es gibt praktisch keine Langzeituntersuchungen über die Auswirkungen genveränderter Pflanzen. Es werden immer ganz kurze Studien durchgeführt und das war's dann. Und dass nicht gleich jemand tot umfällt, das war natürlich vorhersehbar.
Ja. Könnten Sie mal kurz erläutern, wie überhaupt die Verteilung jetzt in der Weltlandwirtschaft aussieht zwischen wirklich genveränderten Pflanzen, Genanbaumethoden auf dieser Welt unter anderem. Ist das bereits die Mehrheit oder ist es nur eine Gefahr, die wächst?
Das ist eine wachsende Gefahr und es ist beileibe nicht so, dass die Mehrheit des Anbaus auf der Welt genverändert wäre. Es sind erstens nur ganz wenige Pflanzen, die im großen Stil angebaut werden, nämlich Baumwolle und Mais. Und das sind eigentlich die Hauptpflanzen und die auch nur in bestimmten Ländern, vor allem USA und Kanada.
Dann könnte man ja fast sagen, dann ist ja kein so ein großes Problem.
Das Problem ist die Vehemenz, mit dem die Konzerne versuchen, das auch uns unterzujubeln. Da ist ja kein Trick zu blöde, bis hin, dass man versucht, unser Saatgut gezielt zu verunreinigen, indem man auch versucht, gentechnikfreie Kennzeichnungen zu unterlaufen, indem zum Beispiel die Genkonzerne darauf gedrängt haben, alles als gentechnisch verändert zu kennzeichnen, auch wenn es gar nicht verändert war. Nur damit so ein Gewöhnungseffekt eintritt, dass wir uns allmählich daran gewöhnen, dass letztendlich alles genverändert sein, sondern genau dazu setzen wir uns auch zur Wehr.
Ja, also unter Verbrauchern ist es ja generell so, dass die Mehrheit eigentlich damit nichts zu tun haben will. Die wollen keine genveränderten Sachen. Aber so großartig ist ja die Auswahlmöglichkeit gar nicht. Das steht ja nicht drauf auf einem Lebensmittel, auf einer Büchse oder auf einer Verpackung.
Doch, wenn Sie ein Lebensmittel haben, was gentechnisch verändert ist, dann muss es sehr wohl draufstehen, dass es verändert ist. Das Einzige, oder wo wir für uns einsetzen in der EU, das auch gekennzeichnet werden muss, wenn ein Lebensmittel mit Hilfe von gentechnischem Futter hergestellt
wird. Aber das wird es ja nicht.
Wie, das wird es
nicht? Ist noch nicht. Also wenn
das ist noch nicht, aber es gibt die Positivkennzeichnung, gentechnikfrei hergestellt, was auch immer mehr um sich greift. Also es gibt schon ganz viele Molkereien, die das machen, die ihre Milch als gentechnikfrei kennzeichnen. Es gibt inzwischen noch einiges Fleisch, was so gekennzeichnet ist. Und ich denke, solange diese generelle Kennzeichnung würde mit Hilfe von Gentechnik hergestellt, noch nicht gibt, sollte der Verbraucher eben darauf achten, solche Produkte zu kaufen, die als gentechnikfrei gekennzeichnet sind. Weil da kann er sicher sein, dass auch in der Futterkette keine Gentechnik ist.
Herr Nestler, wie sehen Sie denn momentan die Lage in Deutschland? Also man hört, dass zum Beispiel jetzt vor der Ernte Felder umgepflügt werden müssen, wo Spuren von gentechnisch verändertem Mais praktisch zu finden sind, oder sind es Getreidesorten, Rapsfelder? Also da gibt es ja einen richtigen Streit drum.
Ja, die Situation in Deutschland ist die, gibt ja momentan, der Maisanbau ist ja nach wie vor verboten. Es gab ja heuer offiziell erlaubt nur den Anbau eben dieser Kartoffel. Und da wurde ja jetzt verfügt, dass die Kartoffeln eben nicht verarbeitet und zum Einsatz gebracht werden dürfen, sondern aufbewahrt müssen, bis sichergestellt ist, ob sie eben durch eine andere gentechnisch veränderte Sorte, die in Schweden auf diesen Feldern eben aufgetaucht ist, nicht verunreinigt sind, weil diese Sorte ist bei uns nicht zugelassen, auch wenn die Hersteller sagen, die wird bald zugelassen. Ich meine, wenn ich keine Baugenehmigung habe, dann kann ich nicht sagen, ich baue schon mal, ich kriege bald eine. Solange ich keine habe, kann ich nicht bauen. Und so ist es bei gefährlichen Sachen natürlich erst recht. Wer keine Genehmigung hat, kann diese Sachen nicht in die Umwelt freisetzen.
Jetzt war ja gerade die Sorge groß, dass zum Beispiel solche Geschichten wie das Sterben von Bienenvölkern auch damit zusammenhängen, dass Rapsfelder mit Gentechnik da sind, dass diese Tiere Schwierigkeiten haben. Gibt es da schon wirklich Untersuchungen, dass andere Tierarten gelitten haben in der Umgebung von gentechnisch manipulierten Feldern?
Ja, es gab schon einige internationale Studien, die eben eine Wirkung also auf die sogenannten Nicht-Zielorganismen nachgewiesen haben. Das ist ja gerade bei den
BT. Kollateralschäden praktisch in der Landwirtschaft.
Klar. Also das ist ja bei diesen BT-Pflanzen so, dass die eben bestimmten Schädling umbringen sollen.
Diesen Maiszünsler, diesen
Käfer. Den sollen sie umbringen, aber die bringen halt auch ganz gern auch mal Schmetterlinge und andere Insekten um. Und von dem her ist es natürlich auch kein sehr zielgerichteter Wirkstoff. Und vor allem ist völlig unklar, was eben mit den Tieren passiert, die in großen Mengen und über lange Zeit so eine Pflanze, die praktisch in allen Teilen ein Gift produziert, verzehren und was letztendlich auch mit uns passiert, wenn wir solches Fleisch und solche Eier und solche Milch konsumieren.
Ja, also es gibt da Studien, die befürchten, dass es Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Fruchtbarkeit. Dass es Hybridsorten sind, die man einmal anbauen kann, die dann entsprechend hohe Erträge bringen sollen, aber dass dieser Nachbau nicht möglich ist, den es eigentlich in der traditionellen Landwirtschaft immer gab, dass man von dem Weizenfeld, das man geerntet hat, eben auch das Saatgut gewonnen hat für das nächste Jahr.
Ja, da ist ja bei der Gentechnik noch eine besonders perfide Form zu finden, nämlich dass es diese sogenannte Terminator-Technologie gibt, dass man eben neben diesen vermeintlichen Nutzeigenschaften auch so eine Art eigene Sicherung der eigenen eigenen wirtschaftlichen Interessen einbaut, nämlich dass die Pflanzen, die man dann da verkauft, das Saatgut eigentlich steril sind und einfach gar nicht sich vermehren kann. Auf die Art kann man natürlich sicherstellen, dass die Bauern alle Jahre kommen und Saatgut kaufen. Aber gerade solches Saatgut ist natürlich in den armen Ländern der Welt völlig fatal. Die Leute können teilweise nicht mehr lesen, was auf den Säcken steht, und erleben dann natürlich, wenn sie solche da einen Teil ihrer Ernte aufheben und nachbauen, ein totales Fiasko, weil da gar nichts wächst. Und untergejubelt wurde uns das Ganze noch mit dem Argument, ja, wir haben doch jetzt endlich sichergestellt, dass diese genveränderten Pflanzen eben sich nicht ausbreiten können durch Einbau der Terminator-Technik. Aber eben kein Wort darüber verloren, dass diese Terminator-Technik ja möglicherweise auch eine ist, die sich entsprechend ausbreiten kann und die auskreuzen könnte, was natürlich eine enorme Gefahr für die, vor allem für verwandte Pflanzen unserer Nutzpflanzen ist.
Wie sehen Sie im Moment die Situation in Deutschland oder jetzt hier in Bayern? Bedroht uns Gentechnik? Also tatsächlich haben wir damit zu tun im Alltag? Gentomaten, kriegen wir das im Supermarkt untergejubelt oder?
Also nach momentaner Erkenntnis kriegen wir relativ wenig untergejubelt. Also wir suchen sehr intensiv danach, ob es Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht gibt, außer bei Importfertiglebensmitteln aus Amerika, wo wir kürzlich was gefunden haben bei einer Backmischung, die bei Feinkost Käfer verkauft wurde und nicht gekennzeichnet war.
Da schau her.
Ja, das haben die dann allerdings auch sofort aus dem Sortiment genommen, das muss man dazu sagen.
Es gab auch mal den Fall mit Olivenöl, gell, von einem.
Ja, bei dem Olivenöl ist es ja auch diese Sache, dass das Olivenöl eben in großen Gebinden verkauft wurde und dann eben die Wirte eben hätten kennzeichnen müssen, dass das Essen, was mit dem Öl zubereitet ist, eben genverändert ist. Das will natürlich keiner, weil es auch keiner kaufen würde.
Klingt ungefähr so attraktiv wie alles mit Glutamat.
Ja, so ungefähr. Also das Gute ist, und das ist auch der Erfolg des Gentechnikwiderstands in Deutschland, dass Produkte, auf denen Gentechnik draufsteht, praktisch nicht zu verkaufen sind. Und das ist auch mein ganz großes Lob an die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ja das eigentlich alle bewirken. Die würden ja nichts lieber machen, als mal irgendwas Billiges auf den Markt bringen, wo draufsteht, enthält Gentechnik. Die Leute kaufen es trotzdem, aber inzwischen hat sich noch keiner getraut. Und ich denke, es ist auch irgendwie so der Verdienst der Verbraucherinnen und Verbraucher, die einfach sagen, nee, das kaufen wir auf gar keinen Fall. Und das schützt uns auch ein Stück weit davor, dass das allzu sehr aufgeweicht wird, weil die Verbraucher eben dann auf die gentechnikfreien Sachen ausweichen und Verkäufer von genmanipuliertem Essen letztendlich wirtschaftliche Einbußen befürchten müssen.
Ja. Haben Sie das Gefühl, dass diese Abstimmung an den Kassen bereits Früchte getragen hat in der Politik?
Ja, wenn ich Ihnen vor 15 Jahren gesagt hätte, es gibt einen CSU-Umweltminister, der das gentechnikfreie Bayern fordert, hätte mich jeder für verrückt erklärt. Und heute ist es soweit. Die CSU in Bayern fordert, dass die Länder in der EU selber entscheiden dürfen, ob Gentechnik in dem Land angebaut wird und kündigen ganz klar an, sobald es soweit ist, wollen sie in Bayern eben den Gentechnikanbau durch geeignete Verordnungen über das Einhalten von Abstandsflächen unterbinden. Das hat der Söder ja so angekündigt und ich denke, das ist natürlich letztendlich ein Erfolg der Verbraucherinnen und Verbraucher, weil die Regierung natürlich genau weiß, sie kann auf Dauer nicht gegen die Mehrheit der Leute Politik machen.
Ja, sehe ich hier einige interessierte Leute im Publikum. Gibt es einen Punkt, wo Sie eine Frage hätten an Herrn Nestler? Wir sind eigentlich im Forum ziemlich fertig.
Aber Europa aus.
Also in EU-weit. Die Kommission will es noch vorantreiben.
Die Kommission will ganz klar es vorantreiben im Moment wieder. Da sind auch die neu gewählten Verantwortlichen eher wieder auf einer Pro-Gentechnik-Linie. Da kommt Deutschland auch in aller Regel dieses berühmte, je nachdem wie Deutschland sich entscheidet, wird was zugelassen oder nicht. Und da wird auch die Doppelzüngigkeit der CSU ein Stück weit deutlich. Hier in Bayern fordern sie das gentechnikfreie Bayern. Aber wenn es in der EU zum Schwur bei der Zulassung kommt, dann stimmt die Frau Aigner wieder dafür. Und infolgedessen gibt es da schon noch Aufklärungsarbeit und die CSU darf sich auf keinen Fall dahinter verstecken, aber die EU, weil die EU ist auch die CSU und die machen auch mit.
Ja, also irgendwo sind alle dabei in der Demokratie. Haben Sie eine Frage?
Ja, es wird ja immer geredet von Monsanto, es gibt auch noch jede Menge andere Firmen. Was machen die denn eigentlich? Weiß man das?
Also bei den großen Herstellern gibt es auch einige weitere, die Gentechnik herstellen, also die BASF zum Beispiel oder die KWS hier in Deutschland. Die KWS zum Beispiel macht sowohl Biosaatgut, aber auch genverändertes Saatgut und genveränderte Pflanzen. Also da gibt es schon, also nicht nur einen Hersteller weltweit und die BASF hat jetzt wieder ein super Ding geleistet, mit dem, dass sie die zugelassene Amflora-Kartoffel mit der nicht zugelassenen Ameda-Kartoffel oder wie sie heißt, vermischt hat und dann baff erstaunt war, dass auf den Feldern da aber anders blühende Kartoffeln plötzlich auftauchen.
Dann herzlichen Dank an Harald Nestler.
Bitte sehr.
Soweit also Harald Nestler vom Umweltinstitut zum Thema Gentechnik. Und jetzt hören wir Ulrike Adio von der Organisation Zivilcourage. Das Interview führte unsere Kollegin Christina Carlos.
Ich treffe mich heute mit Frau Ulrike Adio. Frau Adio habe ich kennengelernt bei dem Vortrag. Sie war Mitveranstalterin von der Zivilcourage, die also den Vortrag von Jörg Bergstedt auf einer DVD vorgeführt haben. Ich schlage mal vor, Sie stellen sich mal kurz vor.
Einverstanden. Mein Name ist Ulrike Adio. Ich bin von der Ausbildung her Biologin, aber ich habe eigentlich nicht als Biologin gearbeitet. Aber es gibt mir den Hintergrund und auch den Enthusiasmus, mich zu engagieren gegen gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere. Ich habe mich engagiert in der Bürgerbewegung Zivilcourage. Das ist das eine Engagement. Und das zweite ist, ich habe mich ebenso in der Gentechnikgruppe bei Greenpeace hier in München engagiert. Heute spreche ich aber für mich als Privatperson, also nicht als Sprecherin irgendeiner Organisation.
Wir haben jetzt hauptsächlich in Sachen Jörg Bergstedt einige Fragen an Sie. Wie kommen Sie dazu, dass ausgerechnet Jörg Bergstedt Ihnen am Herzen liegt, dass er bekannter wird?
Jörg Bergstedt habe ich persönlich kennengelernt bei einem Vortrag hier in München. Das muss im März 2010 gewesen sein. Im Eine Welthaus hat er einen Vortrag gehalten, der außerordentlich amüsant vorgetragen war und voller Fakten war. Von den Aussagen halte ich drei für ganz, ganz wesentlich. Und deshalb hatten wir uns bei Zivilcourage entschieden, diesen Vortrag, das ist ja ein Filmvortrag, einem größeren Publikum zeigen zu wollen.
Gut, dann können Sie die noch mal so explizit sagen, diese drei Aussagen?
Sehr gerne sogar. Mhm. Die erste Aussage, das halte ich für die wesentlichste Aussage von Jörg Bergstedt in dem Vortrag, lautet, dass Kampf gegen die Gentechnologie auf dem Acker in der Landwirtschaft ist nur so lange sinnvoll, solange es gentechnikfreie Pflanzen gibt. Sobald sich eine Verseuchung einstellt, macht der Kampf auch wenig Sinn, sondern dann wird man einfach resignieren. Das ist eine der wesentlichsten Aussagen. Die zweite, die ich für ganz wichtig halte, ist, der Kampf gegen die Agrogentechnik wird auf dem Feld ausgetragen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen auf Seiten der Bauern, die sich entscheiden, bewusst entscheiden hoffentlich, eben kein gentechnisch verändertes Saatgut zu nehmen. Und in zweiter Hinsicht entscheidet sich es auf dem Feld dahingehend, dass diejenigen, die ein Gentechnikfeld verhindern wollen, viele Möglichkeiten in der Hand haben, um das tatsächlich auch gewaltfrei durchzuführen. Mhm. Das wäre die zweite Aussage. Und eine wichtige Aussage oder eine wichtige Frage, die Jörg Bergstedt gestellt hat und die mich ganz besonders betroffen gemacht hat, ist folgende. Er sagt, eventuell können wir durch unsere Kaufentscheidung als Verbraucher die Entscheidung gegen die Gentechnologie nicht mehr beeinflussen. Das bedeutet, selbst wenn der Verbraucher auf breiter Front sich für Bio-Lebensmittel oder eben gentechnikfreie Lebensmittel entscheidet, könnte es sein, dass die Entscheidung für die Gentechnologie auf der politischen Ebene getroffen wurde, wo wir sie nicht beeinflussen können durch unser Kaufverhalten. Und dazu war der Vortrag auch sehr geeignet, denn Jörg Bergstedt hat bis ins Kleinste den Filz in der deutschen Gentechnologie untersucht und hat dieses ganze filzige Netzwerk einfach mal sichtbar gemacht. Was ich so sehr an ihm schätze, er hat Ross und Reiter genannt. Und dadurch wird das ganze Netzwerk sehr anschaulich. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Und dieses filzige Netzwerk gibt es ja nicht nur in der Gentechnologie, sondern in vielen Bereichen der Politik. Mhm. Aber wenn man das in einem Bereich mal kapiert hat, dann ist es einem vollkommen offensichtlich, wie das in anderen Bereichen funktioniert, um jetzt einfach mal die Atomenergie zu nennen, zum Beispiel.
Die großen Lebensmittelketten haben ja in der EU, haben ja bereits 1999 erklärt, dass sie keine gentechnisch veränderten Lebensmittel verkaufen wollen. Wissen Sie, wie das heute aussieht?
Ehrlich gesagt, ich kenne diese Erklärung nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Die Situation in den Ladenregalen sieht folgendermaßen aus. Wir hatten, ich glaube, das war 2009 oder Anfang 2010, gentechnisch veränderten Leinsamen in den Geschäften. Kein Mensch weiß, woher der kam. Angeblich aus Blumentöpfen, die mit gentechnisch veränderten Leinsamen gesät waren. Dieser Leinsamen hat anscheinend den Weg in die Ladenregale in der ganzen Welt gefunden. Wie kommt sowas zustande? Mhm. Ich selbst habe bei einem Discounter Mais gekauft. Der war extra als gentechnisch frei gekennzeichnet. Eine Woche später stand dieselbe Dose im Regal. Gentechnikfrei war verschwunden, anstatt dessen irgendein mit guter Qualität. Ich frage mich da, was ist da passiert? War der Mais gentechnisch verändert und wurde irgendwie untersucht und als gentechnisch verunreinigt deklariert? Keine Ahnung, was da war.
Wenn man sowas entdeckt, was kann man justamente in dem Moment tun?
Ich habe schon versucht, meinen Lebensmittelhändler anzusprechen, habe ihm gesagt, hören Sie, diese Honigsorten könnten eventuell von gentechnisch veränderten Pflanzen stammen. Ich möchte das nicht. Im Moment ist es noch so, dass die...
Was wird denn da drauf geantwortet?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also im Moment ist es so, dass die Geschäftsführer sich dann abwenden und weggehen. Die wollen das nicht hören. Mhm. Ich habe noch kein offenes Gespräch führen können.
Da können wir nur hoffen, dass der Druck größer wird, aber noch rechtzeitig, dass es wirklich noch Sinn macht, nicht wahr?
Ja, also ich empfinde schon nach dem Vortrag von Jörg Bergstedt, wenn ich höre, was dieser Filz schon hinter den Kulissen an Strukturen aufgebaut hat, empfinde ich es fast als einen Wettlauf zwischen dem Verbraucher und dem Filz. Mhm. Und ich frage mich, auch von Jörg Bergstedt beeinflusst und von seinem Vortrag über den Filz beeinflusst, wird das ausreichen? Wird der Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung diesen Wettlauf überhaupt gewinnen können? Ich denke, dass da viel, viel mehr politischer Druck aufgebaut werden muss. Und meiner Meinung nach auch über die EU.
Was können wir jetzt zum Schluss unseren Hörern anbieten, dass es ein bisschen positiver klingt?
Also da könnte ich eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten entfalten.
Vielleicht nur drei Blümchen.
Alles klar.
Wir müssen leider zum Ende kommen, aber drei Blümchen.
Also ich finde, man sollte sich bewusst sein, dass die positive Veränderung unsere einzige Kraft ist. Das heißt, dass wir resignieren, ist von der Genindustrie, von der Gentechnik mit einkalkuliert. Das heißt, erstens, lasst euch nicht entmutigen. Zweitens, schließt euch irgendwelchen Organisationen.
Bleibt tapfer sozusagen. Bleibt tapfer.
Okay. Immer Kopf hoch. Ja. Schließt euch Organisationen an, dann fühlt man sich nicht so alleine. Ich finde, die Organisationen haben zum Teil schon sehr schöne Erfolge erzielt. Zum Beispiel Greenpeace in München konnte erreichen, dass die Großhändler Genöle ausgemustert haben. Also hier im Münchner Raum führen die Großhändler keine Genöle mehr.
Noch ein drittes Blümchen?
Ja, gerne. Also das ist mein wichtigstes Blümchen eigentlich. Ich persönlich finde, dass die heutige Zeit uns auffordert, die Verantwortlichkeiten, die wir delegiert haben, wieder ein bisschen zurückzuholen zu uns. Das heißt, jeder wohnt, jeder lebt, jeder arbeitet und jeder geht spazieren. Eventuell hält man die Augen und Ohren auf, ist es ein Genfeld? Wir können untereinander Netzwerke aufbauen in den Organisationen, zum Beispiel eine Genkarte, in der jedes Genfeld eingetragen ist. Auch diese sogenannte Sicherheitsforschung, also die Forschungsfelder der Universitäten, die aber Gensaaten im Freiland aussehen und ganz bewusst oder auch nicht bewusst die Verschmutzung durch gentechnisch veränderte Pflanzen in die Welt setzen.
Sagen wir jetzt noch zum Schluss zwei Organisationen, wo man übers Internet sich Informationen holen kann. Wer ist das?
Es gibt unendlich viele, aber ich kann Zivilcourage, Rosenheim hat eine wunderbare Internetseite, wo man sich sehr gut informieren kann. Mhm. Greenpeace hat eine ausgezeichnete Verbraucherberatung, Verbraucherinformation. Es gibt das Umweltinstitut, es gibt Christoph Thehn mit seinem Biotech. Mhm. Es gibt eine wichtige Organisation ist der Bund Naturschutz, ganz wichtig, weil die sehr aktiv sind in vielen Bereichen.
Das ist schön, dass Sie ihn nennen, ja.
Ja, doch, nein, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Bund Naturschutz, auch was andere Themen außerhalb der Gentechnologie betrifft, sehr informativ. Und wir sollten vielleicht einen ganz kleinen Augenmerk auf die Lebewesen haben, auf die sogenannte synthetische Biologie. Das heißt, es werden Lebewesen im Reagenzglas neu kreiert. Mhm. Etwas ganz, ganz Neues, aber man sollte das sehr, sehr kritisch begleiten.
Vielen Dank, Frau Adio. Ich danke für diese vielen, vielen Informationen und sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Ich bedanke mich für das Interview.
Wer jetzt neugierig geworden ist, mehr über Jörg Bergstedt zu erfahren, der kann das Ende 2010, Anfang 2011 erscheint nämlich ein Buch von ihm unter dem Titel Monsanto auf Deutsch. Und die Bestellmöglichkeit können Sie erfahren über die E-Mail-Adresse info@zivilcourage-münchen.de.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns. Wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 480-2851. 480-2851.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das gerade im Herbst vielen ganz schön auf die Nerven geht. Es geht um die motorbetriebenen Laubbläser, mit denen eben die Blätter im Herbst zusammengefasst werden. Das macht nicht nur einen ohrenbetäubenden Lärm, von dem sich sehr viele Menschen gestört fühlen, sondern das ist auch für die Tierwelt sehr unangenehm, weil diese Laubbläser mit Windgeschwindigkeiten von bis zu über 200 Stundenkilometer über den Rasen blasen und da die Tierwelt erheblich bedrohen. Was Münchner von diesen motorbetriebenen Laubbläsern halten, das hören Sie jetzt.
Nix. Es ist nur ein Lärm und es geht, glaube ich, auch nicht schneller und einfacher und besser als mit dem Besen. Ja? Könnten wir auch ein paar Leute anstellen mit dem Besen.
Oh, nicht besonders viel. Ist doch nicht so umweltschonend, denke ich mal. Und schiebt sich auch nur von einer Seite zur nächsten. Denke ich mal nicht. So früher mit Hake und so geht doch auch, ne?
Ja, also ganz nützlich für den Herbst. Also, ja, gut, sind sie schon.
Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Habe ich noch nie gesehen, jemanden das machen hier. Aber wenn, ich weiß nicht, wo das Laub dann hingeht, wenn es weggeblasen wird. Aber das ist halt das Einzige.
Ja, die lauern in den Büschen, wenn man einfach pinkeln will und auf einmal haben sie das beste Stück im Mund. Das ist furchtbar.
Diese Laubbläser sind grauenvoll.
Ich hasse Laubbläser. Ich finde, man sollte sie verbieten.
Mir ist es relativ egal, ehrlich gesagt. Ich arbeite in der Kinderkrippe und die Kinder freuen sich drüber.
Ja, wirklich, es ist mir egal.
Zu laut.
Kehren ist besser.
Ja, ich kann nicht so lange schlafen.
Perfekt. Ja, herzlichen Dank. Okay.
Nicht nur für viele Menschen sind die Laubbläser unangenehm, gerade auch für Tiere, die eben auf Rasenflächen leben, sind diese Laubbläser eine lebensgefährliche Gefahr. Bei eben Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern werden viele Insekten und Käfer einfach verblasen, verletzt dabei oder gar getötet. Und so können diese Tiere die wertvolle Arbeit, die sie verrichten für die Erhaltung unserer Böden, nicht mehr wahrnehmen. Das ist also sehr, sehr kontraproduktiv. Von daher hat der Bund Naturschutz hier eine ganz klare Position. Laubbläser sind unnötig. Wir haben auch festgestellt, dass auf kleinen oder mittleren Flächen man mit traditionellen Geräten wie Rechen oder Harken ähnlich schnell ist, vielleicht sogar schneller. Und unsere Empfehlung geht ganz klar dahin, dass man das Laub mit ganz normalem Werkzeug zusammenfasst, Laubhaufen draus macht, dann hat der Igel auch ein wunderschönes Winterquartier. Oder man bedeckt damit die Stämme von Bäumen, dann sind die im Winter auch vor Frost besser geschützt. Oder sofern man das einrichten kann, sollte man das Laub kompostieren. Dann wird daraus Humus und man hat dann sehr gute Erde, um sein Gemüse anzubauen. Gut, so viel zu diesem Thema. Und jetzt werfen wir den Blick nach vorne und gucken mal, was uns der Herbst an Veranstaltungen bietet, hier mit unseren Veranstaltungstipps des Bund Naturschutz München. Auch in der kälteren Jahreszeit hat der Bund Naturschutz Kreisgruppe München interessante Ausflüge und Vorträge für Sie auf dem Programm. Wenn Sie daran interessiert sind, legen Sie sich am besten jetzt schon einen Zettel und einen Stift bereit. Ich sage Ihnen dann im Anschluss, wo Sie ausführliche Informationen über das Veranstaltungsprogramm finden können. Gleich übermorgen am Samstag, den 20. November, geht es auf zur letzten Bergtour. Der Joachim Kampe wandert mit Ihnen zum Rechelkopf. Der ist bei Bad Tölz und liegt auf gut 1300 Meter. Deswegen sollten nur Menschen mitwandern, die über eine gute Kondition verfügen. Schließlich sind 600 Höhenmeter zu überwinden. Trittsicherheit ist hier in jedem Fall Voraussetzung. Wer ein Fernglas hat, kann das gerne mitbringen. Und was in jedem Fall in den Rucksack gehört, ist eine Brotzeit, weil es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit gibt. Joachim Kamper hat diesen Ausflug unter das Motto bäuerliche Kulturlandschaft contra Monokultur gestellt. Hier können Sie bei der Wanderung erleben den Unterschied zwischen extensiv bewirtschaftetem Bauernland und intensiv genutzten Waldgebieten. Die Tour ist was für Frühaufsteher. Es geht los übermorgen am Samstag, den 20. November um 7.30 Uhr. Treffpunkt ist der Münchner Hauptbahnhof. Bitte da am Ticketschalter der Bayerischen Oberlandbahn einfinden. Das ist der Starnberger Flügelbahnhof. Nächstes Jahr wird sich entscheiden, wo die Olympischen Winterspiele 2018 stattfinden. Da hat sich München zusammen mit Garmisch und der Region Königssee drum beworben. Der Bund Naturschutz lehnt dieses Mammutereignis ab. Warum und wieso? Das erklärt Ihnen bei einem DIA-Vortrag der Christian Hirneis. Er ist der Vorsitzende der Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Den können Sie hören und sehen am Mittwoch, den 8. Dezember. Und der Vortrag findet statt in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz. Und die ist in der Pettenkofer Straße 10a im zweiten Stock. Los geht's um 19.30 Uhr. Und wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen will, der fährt am besten bis zum Sendlinger Tor. Von da aus sind es nur wenige Schritte. Und dann kann man dem Christian Hirnals lauschen zum Thema Olympische Winterspiele 2018, die zweite Seite der Medaille. Wie gesagt, zwei Tage nach Nikolaus, Mittwoch, 8. Dezember. Und recht romantisch wird es am Samstag, den 11. Dezember, also mitten in der Adventszeit. Da steht auf dem Programm eine Fackelwanderung nach Hinterdux und auf die Festung Kufstein. Dort ist auch ein Weihnachtsmarkt. Und der Michael Klemann hat versprochen, dass man da sehr schöne romantische Erlebnisse haben wird. Es geht durch den Elfenhain mit schönen Tiefblicken in die Kienbergklamm. Und da kann man auch bei Tageslicht zum Berggasthof Hinterdux wandern. Ein Abstecher ist dann möglich zum Duxer Köpfel und zur Marienkapelle mit einem schönen Tiefblick in das hell erleuchtete Kufstein. Und mit Fackeln geht es dann bergab runter nach Kufstein. Und der krönende Abschluss ist dann ein Besuch des Weihnachtsmarkts auf der Festung. Es handelt sich hier um eine recht einfache Wanderung. Trotzdem sollte man wetterfeste Bergkleidung mitbringen. Wer Teleskopstöcke hat, kann die gerne einpacken. Und sollte Schnee liegen oder es vereist sein, kann man auch gerne Schneeketten oder Grödeln mit einpacken. Also am Samstag, den 11. Dezember, geht's hier nach Kufstein. Und der Michael Klemann bittet, dass man sich bis 12.20 Uhr am Münchner Hauptbahnhof einfindet, am Reisezentrum. Und die Abfahrt ist dann um 12.42 Uhr Richtung Salzburg und dann wird umgestiegen in Rosenheim. Und jetzt noch, wie versprochen, sage ich Ihnen, wie Sie sich das komplette Veranstaltungsprogramm des Bund Naturschutz Kreisgruppe München besorgen können. Online funktioniert das unter bn-münchen.de und auf der Startseite klicken Sie dann bitte auf BN Bildungswerk und dann können Sie sich das Programm als PDF-File runterladen und gegebenenfalls ausdrucken. Kleiner Hinweis, inzwischen ist sogar das neue Programm von 2011 von Januar bis Juni verfügbar. Da können Sie also auch schon mal schauen, was im nächsten Jahr alles geboten ist. Wer das Programm telefonisch anfordern will, der ruft an unter München 51 56 76 und die 0. Und wir freuen uns natürlich auch über Besuch. Wer das Programm abholen will, kommt bitte in die Pettenkofer Straße 10a. Unser Büro ist im 2. Stock und da bekommen Sie diese schönen gelben Seiten mit den Veranstaltungen gerne auch ausgehändigt. Selbstverständlich können Sie sich auch mit allen anderen Anliegen rund um Umwelt- und Naturschutz an uns wenden. Nochmal die Telefonnummer 089 51 56 76 und die 0. Die Öffnungs- und Telefonzeiten sind von 8:30 in der Früh bis mittags um 12 und am Donnerstag zusätzlich von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Falls Sie außerhalb der Zeiten anrufen, geht ein Band dran. Da können Sie gerne auch drauf sprechen, Ihr Anliegen und Ihre Rückrufnummer angeben. Wir werden uns dann gerne bei Ihnen melden. Carry me for fun in my buggy. Come along, let's go for the Halloween. See the birds around, they're all looking. Wonder if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything. You should with me, there'd be no trouble. Troubles are around, bet you'll never.
feel like a king in my body.
So, das war's jetzt auch schon mit unserer Sendung Fonstudio vom Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Mitgewirkt haben diesmal Christina Kalus und die Linnea Streit. Geschnitten hat die Sendung unser Techniker Aleš Picard und verantwortlich für unser Programm ist Martin Hensel, der stellvertretende Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Ich bin Klaus Eutin und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Sendung ist am dritten Donnerstag im Dezember. Das ist also der Donnerstag, 16. Dezember ab 19 Uhr. Dann ist unser Thema Dinge, die die Welt nicht braucht. Das geht dann vom batteriebetriebenen Milchaufschäumer über die zweite Stammstrecke für die S-Bahn München und geht dann bis zu Atomkraftwerken. Wenn Sie selber eine Idee haben, welche Dinge die Welt wirklich nicht braucht, rufen Sie uns gerne an. Telefon 51 56 76 und die 0. Und wenn Sie einen guten Tipp haben, dann nehmen wir den gerne in unsere Sendung auf. Ich wünsche Ihnen jetzt hier noch viel Spaß beim weiteren Programm auf Radio LoRa 92,4 und freue mich, wenn Sie wieder einschalten beim Bund Naturschutz am Donnerstag, 16. Dezember ab 19 Uhr.
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.